2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Dienstagabend und sind genau 20 Minuten nach 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vor unserem Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden. Das Spiel des 34. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Sonntagnachmittag, den 19.05. um 15.30 Uhr in der Britta Arena in Wiesbaden statt. Es spielen dabei der Tabellenerste und Aufsteiger gegen den Tabellen 16. und noch Relegationsplatzinhaber. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 17.12.2023 am Millerntor statt und es gab ein völlig, aus meiner Sicht, völlig unverdientes 1:1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter und Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bis zum Sonntagnachmittag ist es ja noch etwas hin und daher schauen wir wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Seit 2007 gab es 8 Duelle beider Teams, von denen 7 in der zweiten Liga ausgetragen worden und einem Pokal. Dabei ist die Gesamtbilanz sehr ausgeglichen. Wir erzielten 3 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Wobei wir nur ein Spiel in Wiesbaden bisher gewinnen konnten. Liebe Hörerinnen, heute gibt es eine Premiere, für mich zumindest. Wir zeichnen nämlich heute im Esszimmer eines unserer Gäste auf. Mein heutiger Gesprächspartner oder meine heutigen Gesprächspartner waren oft schon als Gäste beim Millerntor. Für diejenigen unter euch, die die beiden noch nicht kennen, stellen sie sich dennoch kurz mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer seid ihr? Wie seid ihr zum SVW in Wiesbaden gekommen? Und wie beschäftigt ihr euch eigentlich mit eurem Verein? Bitteschön.
Ja, moin, dann fange ich mal an. Gunnar Schmid ist mein Name. Ich bin seit 2007, seit dem ersten Zweitliga-Aufstieg des SVW in Wiesbaden, oder damals wurde er erst dann zum SVW in Wiesbaden, seit dem ersten Aufstieg Fan, anfangs eher so ein neugieriger Beobachter und dann recht bald zum Fan geworden und ja, jetzt seitdem auch treu dabei. Seit mittlerweile 16 Jahren betreibe ich den Stehblock, in dem ich ja, kleine Spielberichte und manchmal kleine Spielvorschauen und solche Sachen schreibe und seit mittlerweile 8 Jahren oder knapp 8 Jahren gibt es auch den Podcast Niemals Erste Liga, den ich zusammen mit dem lieben Micha betreibe. Und den haben wir hier auch heute in der Leitung aus der Ferne dazugeschaltet. Hallo Micha.
Ja, gute in die Runde. Genau, Michael Weberer. Wollte eigentlich auch mit am Esstisch sitzen. Das hat jetzt aufgrund der Zeit doch nicht geklappt. Aber ja, ich... Also meine Eltern sind nach Wien gezogen von meiner Geburt, wohnen auch immer noch in Wien. Ich bin tatsächlich irgendwann in den 90ern tatsächlich vom Elternhaus hoch auf den Hallberg gelaufen, um zu Oberliga und auch zu Regionalliga-Zeiten den SV Wien spielen zu sehen. Und bin dann den Weg nach Wiesbaden mitgegangen, wohne mittlerweile selbst auch in Wiesbaden und dementsprechend schon lange dabei, bin sehr froh, dass ich den Podcast mit Gunnar machen kann und ja, war ja auch mal kurze Zeit Stadionsprecher hier und von daher, ja, spreche immer noch gerne über den Verein, auch in den Zeiten wie aktuell, die nicht so erfreulich sind.
Also, dann erstmal herzlich willkommen, Gunnar und Michael. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen und quasi Herberge zu geben für diesen Abend. bevor wir zum Sportlichen kommen, hat der SV Wien ja auch neben dem Platz für etwas Unruhe im Verein gesorgt. Oder es wirkt nach außen etwas unruhiger. Ich würde gerne mal über den Wechsel oder die Entlassung, je nachdem, wie er das nachher erzählt, des Sportdirektors Paul Ferny sprechen, der ja auch ein bisschen Kaderplaner war, der wirklich viel vorangetrieben hat, der, ich will ja nicht wissen, aber nicht jetzt lügen, aber er hat ja einige schon Juwelen entdeckt, ne? Giré, Andrich, Hollerbach, die kommen ja auch alle, so hat er ja alle, glaube ich, mitverpflichtet in Teilen.
Ja, im Detail müsste ich jetzt mal nachgucken. Er war ja zwischendurch mal eine Weile weg. Ob Hollerbach könnte, glaube ich, in der Zeit gewesen sein, als er nicht da war. Das müsste ich jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Stand.
Ja. Aber Inwieweit hat denn seine Ankündigung, den Verein zu verlassen, Anfang Februar? Ne?
Nee, ist noch nicht so lange her.
Nee. Warum hat das denn für so Unmut gesorgt? Ich meine, es war ja, wenn jemand sich ordentlich verhält und sagt so, ich werde am Ende des Jahres, Ende der Saison gehen, ich möchte meinem Nachfolger das Feld beraten, hat ja Wehlmann in Darmstadt, dem wurden ja auch sehr schnell die Koffer vor die Tür gestellt, aber was hat denn das für so einen Unmut?
Ja, ich denke mal, es liegt im Wesentlichen am Zeitpunkt. Hat er offensichtlich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gehabt, die er dann wohl jetzt genutzt hat. Und das war jetzt halt natürlich in der blöden Situation, wo eigentlich halt der volle Fokus jetzt halt auf dem Saisonfinale und dem Klassenerhalt jetzt lag. Mhm. Intern sicherlich auch schon Planungen jetzt zweigleisig ja für die kommende Saison. Und dass man dann vermutlich mit relativ kurzer Vorlaufzeit dann darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass er dann halt demnächst weg ist, das kam jetzt wohl nicht gar so riesig an. Ich bin nicht ganz sicher, ob es so hohe Wellen geschlagen hätte, wenn es nicht so schnell rausgekommen wäre. Ob man vielleicht dann intern sich da erst nochmal, weiß ich nicht, ob man das ein bisschen ruhiger angegangen wäre. Aber nachdem das dann irgendwie relativ kurzfristig dann halt nach draußen gelangte, diese Nachricht, hatte man dann letztendlich keine andere Wahl. Weil was willst du dann mit einem Sportdirektor, der möglicherweise zu einem direkten Konkurrenten wechselt? Mhm. Es ist ja durchaus möglich, dass Darmstadt und Wehen in der nächsten Saison in der gleichen Liga spielen. Ja. Das ist dann halt auch eine blöde Situation. Was willst du mit dem jetzt dann noch 2 Monate machen? Also ich denke mal, Micha, hast du da noch andere Einblicke mittlerweile gewonnen?
Na klar. nein, also was ich nur so rausgelesen hatte, war, die Darmstädter haben irgendwie gemeint, sie hätten sich die Vertragskonstellation zunutze gemacht. Und das klang irgendwie so, als hätte er einen unbefristeten Vertrag und dementsprechend eine Kündigungsfrist wie, keine Ahnung, 6 Wochen zum Quartalsende, irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ich weiß so jetzt nicht genau, ob es jetzt eine Klausel gab oder ob das tatsächlich unbefristet war. Ja, es ist beides möglich.
Ich meine, das so gelesen zu haben. Mhm. Ich denke mal, die Enttäuschung war auf jeden Fall, hat da sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber ansonsten gehe ich da mal Gunnar komplett mit, dass ein Sport, dass er zum jetzigen Zeitpunkt die neue Saison plant und das dann tatsächlich dann kam sowohl zu dem Schluss, dass er ihn da nicht mehr so viel nutzt. Wobei da können wir jetzt als Außenstehende auch nur spekulieren. Vom Prinzip hat er sein Netzwerk, aber einmal für ihn wäre es, für Paul Fernandes ist es sicherlich am einfachsten, wenn er die Zelte abbrechen und da direkt einsteigen kann. Und so ist es tatsächlich eine Ablenkung weniger, aber macht das ganze Szenario eben noch bedrohlicher, weil wir eben dann auch nicht wissen, wie es dann nächste Saison weitergeht und ob die doch erfolgreiche Transferstrategie so weitergeführt werden kann mit dem veränderten Chef.
Habt ihr denn da jetzt schon eigentlich einen Nachfolger?
In der Position noch nicht. Also so die Kaderplanung, das übernimmt momentan Philipp Gründler, der ist der Leiter von Scouting. So sonstige Aufgaben, die so der Sportdirektor so innehat, die sind dann jetzt wahrscheinlich dann so in der Geschäftsführung, also vor allem bei Nico Schäfer.
Ja. Das ist ja dann auch so, wenn man da auch da nochmal die Nachfolgefrage ist ja dann natürlich auch noch, ihr habt 3 Spieltage vor Schluss Kauczynski entlassen, der euch ja von der dritten in die zweite Liga geführt hat und auch in der Hinrunde relativ erfolgreich mit, also wenn ihr die 22 Punkte geholt hättet, die ihr in der Hinrunde geholt hättet, wärt ihr safe. Super safe gewesen.
Ja.
Hättet ihr mit dem Sportdirektor Paul Ferny Kauczynski entlassen?
Ja, ist jetzt natürlich eine hypothetische Frage.
Ja, klar.
Ich glaube ja. Ich glaube, das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Die Situation jetzt, als Kauczynski entlassen wurde, wäre ja wahrscheinlich mit Fernie jetzt kein anderer gewesen. Und ich glaube, die Konsequenzen, die man jetzt daraus gezogen hat, die hätte er wahrscheinlich dann auch mitgetragen oder mittragen müssen. Also ich glaube nicht, dass er alleine dann gesagt hätte, nein, das machen wir nicht und sich dann gegen Präsidium und Geschäftsführung dann durchgesetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Okay.
Vor allem denke ich auch, dass wir Kauczynski nicht alleine wegen der sportlichen Situation, also sprich dem immer weiter abrutschen nach hinten entlassen haben, sondern eben auch aufgrund von nicht nachvollziehbaren Personalentscheidungen, was die Aufstellung angeht und auch was die Position einzelner Spieler angeht.
Ist das so? Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen?
Also zum Beispiel, wir haben eigentlich die ganze Saison mit Dreierkette gespielt. Mhm. Irgendwann hat er auf Viererkette umgestellt, was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Dann hat er Mathisen, unseren Abwehrchef, ins zentrale Mittelfeld gesteckt, was auch überhaupt nicht funktioniert hat. Gino Fechner, der auch zentrales Mittelfeld spielt, war dann Linksverteidiger. Also er hat teilweise eine Aufstellung aufs Feld gebracht. Das war jetzt auch gerade gegen Fürth im Heimspiel ganz krass. Das war ja sein letztes Heimspiel, also Kaczynskis. Mhm. Und da hat er eben genau so eine nicht nachvollziehbare Aufstellung eben gewählt. Wir haben da zwar früh 2-0 geführt, aber du hast halt defensiv gemerkt, dass das eine Katastrophe war. Mhm. Wir wurden da komplett hergespielt und das hat eben einfach nicht mehr funktioniert. Und gefühlt war Markus Kaczynski mit seinem Latein ein bisschen am Ende. Sodass man, also meiner Meinung nach, hat sich die Frage nicht mehr gestellt, ob man ihn entlässt, sondern man kann sich die Frage stellen, ob es nicht zu spät war. Mhm. Ja, auch wir sind ein Verein, der selten den Trainer wechselt. Im Vergleich mit anderen. Ja. Aber das war dann auch, also wenn Gunnar und ich dann auch schon anfangen, darüber nachzudenken, ob man nicht den Trainer wechseln sollte, dann passiert es auch meistens.
Das ist tatsächlich, wir sind auch sehr zurückhaltend, also wir sind keine Trainer-Rausrufe. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir sagen, oh, jetzt ist es vielleicht dann doch an der Zeit, das war die letzten beiden Male so, auch vorher als Rüdiger Rehm, der fast 5 Jahre da war. Mhm. Auch da hatten wir dann irgendwann den Eindruck gewonnen, jetzt ist es vielleicht dann doch nötig und tatsächlich war dann auch kurz danach dann Ende. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie hier die großen Cassandra-Rufer wären, aber ja. Das ist
niemals erste Liga-Orakel.
Ja, genau.
Okay. Ich würde mal jetzt von der Personalie noch eine Frage stellen. Nils Düring. Bleibt er über das Jahr hinaus Cheftrainer oder soll er jetzt versuchen, zusammen mit Alf Minzel und seinem ganzen anderen Staff, der noch geblieben ist, quasi das jetzt die Saison zu Ende zu spielen und danach sucht man einen neuen oder hat man schon jemanden in Aussicht?
Also ich habe nichts in der Richtung gehört. Gedanken werden sie sich sicherlich machen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, wenn man sich jetzt nicht irgendwie völlig katastrophal präsentiert, jetzt in den nächsten 1 bis 3 Spielen, dass Döring auch nächste Saison dann Cheftrainer bleiben darf. Das glaube ich vor allem deswegen, weil man letztendlich ja über Jahre aufgebaut hat. Also der ist seit vielen Jahren im Verein, hat so seine letzten 1 oder 2 Profisaisons hier verbracht. Der war ja selbst lange Zweitliga-Profi und hat dann hier noch, 1 oder 2 Jahre gespielt. Und dann war er Teammanager mehrere Jahre, hat im Nachwuchs trainiert, verschiedene Mannschaften und dann jetzt mehrere Jahre Co-Trainer. Mhm. Hat jetzt letztes Jahr seine Pro-Lizenz gemacht. Und auch dazu muss man ja auch ein bisschen entsprechend den Mann fördern, weil so leicht kommt man ja mittlerweile nicht mehr in diese Kurse beim DFB rein. Ja, genau. Das heißt, der Verein hat ja auch was dazu getan, dass man da im Prinzip im eigenen Stall jetzt einen ausgebildeten Bundesliga-Trainer hat. Mhm. Und also ich glaube nicht, dass sie sich leicht damit tun würden, ihn dann jetzt einfach rauszuwerfen und zu sagen, wir probieren es jetzt mit jemand anderem. Also das ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann auch mit ihm dann in die nächste Saison gehen wird.
Würde ja auch Sinn machen eigentlich, wie du sagst, ja. Okay, ich fand die Personalie sehr spannend. Also ich habe mir das auch nochmal angeguckt, so wie lange er schon dabei ist. Es hat so Parallelen zu Timo Schulz. Das finde ich ja mal ganz sympathisch, muss ich sagen.
Ja, es ist natürlich, das gibt's nicht so oft, also weder bei Spielern und erst recht nicht bei Trainern, dass man sozusagen jemand hier aus dem eigenen Stall hat. Von daher wäre das natürlich charmant. Wir können nur hoffen, dass es funktioniert. Ja. Idealerweise auch noch mit dem Klassenerhalt, aber okay. Dazu kommen wir sicher gleich.
Genau, ich kann euch gleich nochmal aus unserem Millanton-Chatverlauf unseren Wunsch für das nächste, für das Ergebnis am Wochenende.
Da sind wir sehr gespannt. Wir haben heute Morgen ja unsere eigene Folge aufgenommen und wir sind sehr gespannt, wie die Stimmung in St. Pauli ist bezüglich des kommenden Spieltags. Ja.
Wir sprechen natürlich nicht für ganz St. Pauli, aber für unsere kleine VDS-Gruppe kann ich euch das nachher mal erzählen.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal möchte ich euch das Coconut Graph vorstellen. Das Coconut Graph ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale und Juicy bedeutet super fruchtig, nicht bitter, herrlich tropisch, entspannt und gelassen. Im Sommer genau richtig und ebenfalls genau richtig, wenn man in der Vorwoche den Aufstieg etwas zu heftig gefeiert hat. Denn das Coconut Graph ist nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Da sage ich nur, gönnt euch. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Coconut Graph findet ihr unter kervida.bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Okay, dann lass uns mal ins Sportliche einsteigen. Und ich würde gern das Hinspiel als Startpunkt wählen. So, weil, wie eben schon sagte, ihr standet nach dem Spiel gegen uns auf Rang 11 und hattet mit 22 Punkten 5 Punkte Abstand zum Relegationsrang. Heute steht ihr auf Platz 16, habt magere 10 Punkte in der Rückrunde geholt. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere letzte Erstligasaison. Das war auch ganz schlimm. Da stellt sich natürlich die Frage, warum?
Ja.
Zu Hause seid ihr nicht so stark, Sitz hinter Platz, Heimtabelle?
Ja, gut, das ist ein Phänomen, das gab es in früheren Jahren auch schon mal. Also die Britta Arena ist jetzt nicht ein riesen Hexenkessel. Das ist so, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt einfach mal so. Ja, also ich sag mal, in der Hinrunde, man hat eine ganze Zeit lang davon gelebt, von einer sehr, sehr guten Defensive. Und vorne war man dann einigermaßen effizient, dass man auch in vielen Spielen aus relativ wenig Chancen dann doch ein oder manchmal mehrere Tore gemacht hat und damit eine gute Punkteausbeute hatte. Und es war aber klar, damit kommst du nicht durch eine ganze Saison. Also das hat auch Kaczynski schon in der Hinrunde schon mal auf irgendwelchen Spieltagspressekonferenzen gesagt, dass sie schon auch besser Fußball spielen wollen. Und so zu Beginn der Rückrunde sah es auch so ein bisschen danach aus. Also okay, das erste Spiel da in Magdeburg, das ging 0-1 verloren, das war auch nicht besonders gut. Aber danach dann das erste Heimspiel der Rückrunde gegen Hertha. 3-1 gewonnen und auch gar nicht unverdient. War natürlich eine große Überraschung, nachdem wir da schon sensationell das Hinspiel in Berlin gewonnen hatten. Und dann das und dann die Woche drauf ein 2-2 in Karlsruhe. Das war auch ein sehr gutes Spiel, hätte man sogar auch gewinnen können. Und tatsächlich hat man da auch so gedacht, okay, da kommt jetzt auch ein bisschen mehr noch eine spielerische Komponente noch dazu. Also jetzt nicht nur irgendwie hoch und weit oder Konterfußball, sondern auch, dass man tatsächlich ab und zu mal was mit dem Ball anfängt. Aber dann ging es da nicht so weiter. Das ist leider keine lineare Entwicklung. Eher ging es dann wieder zurück, würde ich sagen. Und dann blieben so nach und nach dann auch die Ergebnisse aus. Ja, und so ab Mitte März geriet man dann so langsam so in den Sumpf, würde ich sagen.
Also ihr habt dann auch wirklich, da ging es ja dann auch mit dieser Negativserie, ich glaube auch, was euch richtig wehgetan hat, das 3-1 in Rostock. Also so der direkte Konkurrent.
Ja, vor allem die Woche vorher eigentlich, die Heimniederlage gegen Osnabrück, ja. das war ja so eigentlich der Killer. Das war das Spiel, was du erstens gewinnen musst gegen den Tabellenletzten. Gut, denn
das mussten wir ja auch, haben wir auch nicht gemacht.
Ja, aber also eigentlich haben wir eine ganz gute Historie mit Osnabrück. Also die hat man schon öfter in prekären Situationen und dann hat es da schon öfter mal ganz gut geklappt. In der Hinrunde beispielsweise auch mit dem Auswärtssieg. Und ja, dann war die erste Halbzeit nicht besonders gut. Durch einen blöden Fehler bekommst du da halt irgendwie das 0-1. Okay, nach der Pause eigentlich ein reguläres Tor durch einen Kopfball. das dann aber vom Schiedsrichter weggenommen wird, weil er einen Foul gesehen hat. Und auch wenn der VAR ihm angeblich ein Review empfohlen hat, ist er halt nicht raus, hat sich nicht nochmal angeschaut, sondern blieb dabei. Also wie sich rausstellt, ein reguläres Tor aberkannt. Danach gab es auch noch genug Chancen, man hätte es also trotzdem noch gewinnen können. Mhm. Die hat man da aber nicht mehr genutzt. Und das war wirklich so ein Killer. Also da, wenn du das Spiel gewinnst, 3 Punkte mehr, dann hätte man wieder ein bisschen Abstand gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, dann wäre vieles anders gelaufen. Mhm. Dann die Woche drauf in Rostock, so ähnlich, gerätst in Rückstand. Direkt danach eine rote Karte, bist in Unterzahl, kannst das nicht mehr drehen. Mhm. Das waren so richtig 2 Nackenschläge hintereinander.
Ja, das sind halt auch, wenn du gegen direkte Konkurrenten spielen musst und dann danach kommst du nochmal einen Hoffnungsschimmer mit dem Unentschieden gegen Kaiserslautern, wo es dann nochmal, vor allem in Kaiserslautern, ne, das ist ja...
Genau, das war auch so das Ding, wenn sie da verloren hätten, wäre wahrscheinlich auch Koczynski da spätestens da schon weg gewesen, denke ich. Aber dann das gerade die zweite Halbzeit, als man dann das Spiel noch ausgeglichen hat und auch Siegchancen hatte auf dem Betzenberg, das wirkte dann so, okay, vielleicht drehen wir es doch mal wieder hin. Ne?
Mhm. Hat sich jetzt, wenn wir jetzt so die letzten 3 Spiele die Spiele unter Döring angucken, hat sich eure Spielweise geändert?
Ja, bevor ich jetzt die ganze Zeit allein rede, lass mal Micha noch mal ran.
ich sag mal, Döring hat, ich würde mal sagen, den Normalzustand wiederhergestellt, was die Aufstellung angeht. Also er hat nachvollziehbare, bestmögliche Aufstellungen die Spieler wieder eben auf ihre angestammten Positionen aufgestellt. Das sah gegen Kiel auch, das war ja sein erstes Spiel, in der ersten Halbzeit sehr gut aus. Also das haben die Kieler auch bestätigt. Also da waren wir die bessere Mannschaft, sind dann ja auch wieder in Führung gegangen, hat dann halt nicht gezählt, weil Robin Häuser den Eckball halt mit rechts hat mit rechts geschossen und der Ball flog dann halt über die Auslinie und wurde dann eben reingeköpft. Und in der zweiten Halbzeit hat Kiel sich dann stabilisiert, hat wenig zugelassen und eben selbst nach einer Ecke so ein Kullertor halt gemacht. Und habt ihr ja vielleicht auch verfolgt. Ja. Aber ja. Das sind halt einfach, wie gesagt, ansonsten vom Einsatz kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Dass das von der Qualität des Kaders eng wird in der Liga, war klar. Wir hatten in der Hinrunde gefühlt mehr Spielglück, ja, haben dann auch mal häufiger zu Null gespielt und haben eben einfach auch mal Spiele gewonnen. Jetzt, wie Gunnar sagte, gegen Osnabrück, Pech mit dem Schiri, danach sind noch ein paar rote Karten gefallen, die eine zurecht, die andere auch einfach unglücklich, kannst du auch geben, aber das sind halt so Spiele, du hast halt im Zweifel ist es halt gegen dich gelaufen, auch jetzt in Braunschweig, klar, keine gute erste Halbzeit. Die machen dann auch wieder das Tor so im Nachstocher, nach einer Ecke, was du natürlich wegverteidigen kannst. Aber du spielst eben, Unterschied zur Hinrunde, du spielst eben kaum noch zu Null. Ich glaube, wir haben ein Spiel zu Null gespielt in Elversberg. Ansonsten, ja, und du hast eben wenig Spielglück und bist eben nicht effizient. Und die Kombi Nation mit unserem Kader funktioniert eben nicht. Und wie gesagt, Osnabrück hättest du gewinnen müssen. In Rostock hast du verdient verloren. Aber ja, hofft, dass du eine gute Halbzeit. Und die reicht dann eben mit unserem Kader nicht. Döring hat jetzt nichts falsch gemacht, finde ich. Auch das Hereinnehmen von Akrafiotis als zweite Spitze neben Britain. Es hat gegen Kiel gut ausgesehen. Kam zu einigen Abschlüssen. Jetzt nicht brandgefährlich, aber das sah schon ganz gut aus. Aber man merkt eben auch, dass außer Britain und mit Abstrichen Akrafiotis einfach noch ein zweiter torgefährlicher Stürmer fehlt. Egal, ob das Ayerdale ist, ein Jonjic oder ein Kovacevic, die verstolpern mehr Bälle, als dass sie Chancen herausspielen. Da hast du das ist das größte Problem. Also wenn ein Gegner es schafft, Britain abzumelden. Anderes Problem, Lee, unser offensiver Mittelfeldspieler, ausgeliehen von den Bayern, hat eine starke Hinrunde gespielt, ist komplett abgetaucht jetzt in der Rückrunde. Timon Hoppel über rechts normalerweise, auch mit seinen Flanken und schnellen Gegenstößen, gefährlicher Mann, kommt auch nicht richtig zum Einsatz jetzt, ich weiß nicht, ob der angeschlagen war, jetzt spielt er wieder ein bisschen mehr, kommt aber über links. Also das sind halt so diese Nuancen, ne? Also kein weniger Spielglück, schlechtere Torchancenverwertung und eben einzelne Spieler, die unter ihren Leistungen spielen, plus Sperren und, wie gesagt, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen im Zweifel gegen dich. Das ist in der Summe zu viel für uns und dann bist du halt in so einem Strudel und ist die Frage, ob ihr uns da jetzt rausspült.
Wenn ich da vielleicht gerade mal einhaken darf. Das meiste sind ja auch wirklich, also in den meisten Fällen waren es ja auch wirklich knappe Ergebnisse. Also es ist jetzt ganz selten so, dass man jetzt mal so richtig die Kiste voll bekommen hat. Ja. Gut, das 3-0 bei euren Stadtnachbarn, das war deutlich und auch verdient. Ja. Und dann halt dieses 3-5 gegen Fürth, was halt ziemlich wild war. Aber ansonsten sind es eigentlich immer knappe Spiele. Ja. Sieht man jetzt auch, wenn man jetzt mal so die Rückrundentabelle anschaut, da haben wir 16-26 Tore und damit halt nur 10 Punkte geholt. Ja. Da siehst du, Rostock hat mit 12-27 Toren 14 Punkte, ja. Osnabrück mit 14-30 Toren 16 Punkte. Ja. Und so geht es noch ein paar Plätze weiter aufwärts. Also ich sag mal, wenn wir ähnliche Ausbeute wie die anderen da gehabt hätten, also mit 14 oder 16 Punkten oder sowas, dann wären wir aus der Nummer raus. Ne?
Aber was, ihr habt das ja, Michael, du hattest das ja gerade eben schon angesprochen, dass es wenig torgefährliche Spieler gibt bei euch im Kader. Eigentlich neben Britain keinen, der wirklich für permanente Torgefahr sorgen kann. Was ist denn, jetzt ist vielleicht ein bisschen ketzerische Frage, neben der Torungefährlichkeit eure größte Schwäche?
Die größte Schwäche ist, dass wir nicht mit so, dass wir die Null nicht halten. Dass wir größtenteils wieder ganz gut spielen. Und wie gesagt, du hast eben, und ja, wobei, nee, ich würde sogar sagen, die größte Schwäche ist, dass von der Bank fast nichts kommt. Gegen Kiel.
Also Kadertiefe in dem Sinne.
Ja, Kadertiefe. Also gegen Kiel sind wir gefühlt mit jedem Wechsel schlechter geworden. Und ja, du brauchst im Prinzip, Lasse Günther fehlt auf links. Den haben wir auch ausgeliehen. Der ist jetzt mit einem Muskelfaserriss raus, glaube ich, oder mit einer Muskelverletzung auf jeden Fall. Das merkst du auch. Der hat auch gut Dampf gemacht über die linke Seite. Und wir können Ausfälle von Stammkräften fast nicht kompensieren. Zumindest nicht ohne Qualitätsverlust. Wie gesagt, Akrafiotis ist jetzt noch jemand, der da nochmal eine Alternative darstellt. Aber ja, du hast so eine Achse um Stritzel im Tor, Vukotic in der Innenverteidigung, Häuser im zentralen Mittelfeld und Bretagne vorne im Sturm. Die sind eigentlich immer da, liefern konstant gute Leistungen und die werden wahrscheinlich halt auch noch alle weg sein, wenn wir absteigen. Aber ja, wie gesagt, also fehlende Kadertiefe und noch ein zweiter gefährlicher Mann vorne.
Okay. Okay, dann.
Nachdem vorhin der Name Hollerbach fiel, den haben wir jetzt halt, diesen Abgang konnten wir halt jetzt nicht entsprechend kompensieren. Ne? Der hätte aber letzte Saison mit Britannien so im Duo, das war schon ein sehr gutes Angriffsduo. Ja, Britannien mit seiner Größe und Kopfballstärke und Hollerbach mit seiner Geschwindigkeit und Wuseligkeit, das war eine schöne Kombination. Und ja, das geht uns natürlich schon sehr ab.
Okay. Jetzt kommen wir, lass uns mal jetzt Richtung Spieltag schwenken. Wir gucken noch ein bisschen auf die Uhr, weil der Micha muss jetzt auch gleich los. Wir werden ja mit einem Sonderzug ankommen, relativ viele Tribünen für uns geöffnet. Ich weiß, dass auf sehr, sehr vielen Wegen versucht wurde, sich noch eine Karte zu beschaffen. Also ich habe von den abstrusesten Sachen gehört, Menschen, die bei euch Mitglied im Club 26 werden wollten, um eine Karte zu kriegen, was auch nicht.
Ja, genau, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Das haben sie, glaube ich, abgedreht, so diesen Weg für Gästefans. Ja.
Genau, man hat es versucht, man hat alles versucht und ich weiß, ich glaube auch, dass in sämtlichen Vereinsforen dieser Welt sehr, sehr viel gehandelt wird gerade. Aber nachdem unsere Fans und Spieler nach der ordentlichen Aufstiegsfeierei noch immer glückselig vielleicht auch etwas alkoholselig und mit feuchten Augen noch so durch die Gegend taumeln, ist bei euch ja irgendwie auch ein bisschen Feuer unterm Dach. Ne? Also es ist ja auch so eine wirtschaftliche Frage, wie sieht's aus in der dritten Liga? Wie lange könnt ihr das, seid ihr ein Verein, der das lange durchhalten kann? Wie sieht das mit dem finanziellen Background aus und so? da ist jetzt dann auch so eine Abstiegsangst sehr, sehr greifbar. Wie geht ihr von der, von auch aus Fansicht oder auch aus Sicht der Stadt und dem Umfeld in dieses letzte Spiel?
Ja, also es ist im Wesentlichen der sportliche Aspekt. Also klar, für manche Mitarbeiter im Verein oder auf der Geschäftsstelle wäre es wahrscheinlich blöd, weil dann vielleicht für nächstes Jahr dann halt eben keine Position mehr da ist, dass man sich da wahrscheinlich wieder ein bisschen verkleinern müsste, das ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Verein prinzipiell Existenzsorgen hat. Das ist wahrscheinlich bekannt. Es gibt seit vielen Jahrzehnten hier einen Mäzen, die Firma Britta, beziehungsweise die Familie Handkammer, denen Britta gehört. Da ist ziemlich sicher, dass das auch so bald nicht endet. Ja. Also ich weiß aus Quellen, dass das auch, ich glaube, in gewissen Verträgen so geregelt ist, dass das nicht irgendwie abrupt jetzt irgendwie enden könnte. Okay. Von daher muss man jetzt da nicht, müssen wir jetzt keine Sorgen haben, dass man jetzt, keine Ahnung, aus der dritten Liga jetzt aus Finanzgründen jetzt zurückziehen würde oder sowas. Also okay. das würde nicht passieren. Aber das Ziel war natürlich, und das hat der Präsident vor 2 Jahren ausgegeben, bis zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, das ist in 2 Jahren, möchte man ein etablierter Zweitligist sein. Das war die Ansage. Und etabliert beinhaltet ja natürlich nicht, dass man gerade wieder frisch aufgestiegen ist, sondern dass man dann halt mal wenigstens 2 oder 3 Jahre am Stück in der zweiten Liga ist. Das heißt, man darf jetzt eigentlich nicht absteigen, um dieses Ziel jetzt nicht zu verlieren. Jetzt. Mhm.
Genau. Da hat der Micha hat ja in der Folge mit dem Yannick gesagt, dass ihr einen stärkeren Kader habt als in der letzten Zweitliga-Zeit. Das spricht ja so ein bisschen dagegen, dass ihr eigentlich auf dem Relegationsplatz landet. Also es müsste ja eigentlich mehr drin gewesen sein in dieser Saison.
Ja, aber hast du dir mal die Tabelle von unserem letzten Abstieg angesehen?
Ja.
Da sind wir von Anfang an der Musik hinterhergerannt. Da hatten wir einen katastrophalen Start, ich glaube mit 1 Punkt aus 7 Spielen. Ja. Der erste Sieg war dann auch gegen Osnabrück zu Hause. Das war ja auch die Zeit, wo ich Stadionsprecher war und das irgendwie so schwierig war, vor dem Spiel da nochmal irgendwie in diesem trostlosen Zustand da irgendwas zu versuchen, ein bisschen zu pushen. Aber ja, im Endeffekt, wir haben einen stärkeren Kader, deshalb sind wir ja auch jetzt noch nicht abgestiegen. Mhm. Beim letzten Zweitligaversuch waren wir das schon zu dem Zeitpunkt. Und, oder Gunnar?
Ja. Ich meine schon. Das war ja auch dann das letzte Heimspiel gegen St. Pauli damals,
ja. Genau. Ja, genau. Und von daher stimmt es ja auch. Und es sei ja auch, wie gesagt, wir hatten ja die 31 Punkte hatten wir ja schon vor 8 Spielen oder was, oder 9, erreicht. Und dann kam es eben zu diesem Einbruch. Und ja, das ist ja jetzt kein reiner Leistungseinbruch, aber ja, ein krasses Abrutschen. Und ich gehe jetzt mit einem sehr schlechten Gefühl am Sonntag ins Stadion, denke ich, wenn ich mir das nicht noch vorher schön trinke. Und also das, weil du, die Tendenz spricht klar dafür, dass wir das Spiel am Sonntag nicht gewinnen, und dann musst du die ganze Zeit aufs Handy gucken. Ja, musst du nicht, aber werde ich machen. und um zu gucken, was die Paderborner eben in Rostock reißen, und hat ja noch so ein bisschen Hoffnung, dass ihr, wie gesagt, da immer noch Freude trunken durch St. Pauli reitet auf eurer Euphorie- und Alkoholwelle, aber wenn man den Trainer dann von euch gehört hat nach dem Spiel, dann hat man den Ehrgeiz direkt schon wieder durch die Kamera mitbekommen, und der Wunsch, Meister zu werden, klar, der dürfte den Wunsch nach dem Klassenerhalt nicht schlagen. Von daher müssten unsere Jungs motivierter sein, und die werden auch dagegen halten und die werden das Spiel auch gewinnen wollen. Und wie gesagt, gegen Kiel haben wir auch stark ausgesehen, aber dir fehlt halt irgendwann der Glaube, und von daher ist es ja, und dann kommt halt dazu eben, dass du, wie gesagt, ohne Sportdirektor, Robin Häuser läuft der Vertrag aus, Parteien hat eine Ausstiegsklausel, Da stehst du jetzt nicht vor einem kompletten Scherbenhaufen, aber da, wo du gefühlt vor 2 Monaten warst, oder wo du vor 2 Monaten warst, da bist du jetzt also extrem ernüchtert und also ich zumindest und ich glaube Gunnar geht's genauso.
Ja.
Und du willst freuen kann ich mich eh nicht am Sonntag, außer wir gewinnen verdient 3-0 oder sowas. Das halte ich aber für extrem unwahrscheinlich. Und vielleicht passiert irgendwie so ein Last-Minute-Minzel, wie wir schon mal die Klasse gehalten haben. Aber du kannst ja da auch den Klassenerhalt nicht feiern. Da hat jetzt in Braunschweig unentschieden spielen müssen, damit das noch möglich ist oder wäre. Von daher ist es sehr ernüchtert und eher ängstlich bei mir.
So insgesamt ist es halt so ein bisschen das Gefühl, dass wir halt seit Wochen die Chance hatten eigentlich. Mhm. Man hätte ja vielleicht noch höchstens 2 Siege gebraucht und dann wäre man ja längst aus der Nummer raus gewesen. Mhm. Und die Chancen hatte man gehabt, beispielsweise das erwähnte Osnabrück-Spiel und so. Ja. Also, oder wenn du in Kaiserslautern gewinnst, ja, dann hast du 3-4 Punkte mehr und dann wärst du jetzt gar nicht in der Bredouille. Ne? Und so wird eine Chance nach der anderen vergeben. Es ist wie im Spiel. Ne? Es sieht eigentlich lange gut aus, aber dann machst du die Dinger halt nicht und am Ende wird's verdammt brenzlig.
Okay, wir hatten ja gerade eben das Thema ernüchternd. Michael, du konntest das eben nicht sehen. Ich habe Gunnar eben ein Statusposting von Jackson Irvine gezeigt, der nach 2 Tagen Dauertrunkenheit seinen Pass vergessen hat und nicht heiraten kann in Dänemark. Daher, ich weiß jetzt nicht, in welchem Zustand die Jungs zu dir kommen oder zu euch kommen. ich hoffe mal, dass wir irgendwie mit einer Elf auflaufen können. Denn bei uns fehlen Stand heute Philipp Treu, Erik Ahlstadt und Simon Zoller. Das ist fest. Ich weiß jetzt nicht, wer sich beim Feiern verletzt hat. Das könnt ihr dann alles bei Tim im Vorbericht nachsehen oder auch bei der Spieltags-PK von Fabian Hürzeler, falls er dann wieder sprechen kann und nicht mehr singend irgendwelche Pauli Chansons zum Besten gibt. Wie gibt es bei euch verletzte Spieler oder gelb gesperrt? Und wenn, wie wird Nils Döring spielen lassen? Eher offensiv oder doch defensive Stabilität und dann schauen, was vorne geht?
Also ich würde mal tippen, die Aufstellung dürfte relativ ähnlich sein zu dem, was wir jetzt die letzten Spiele hatten und was wir meistens hatten. Wie Micha vorhin erwähnt hat, Lasse Günther fehlt auf der linken Außenbahn oder als Linksverteidiger. Das ist ein bisschen problematisch, weil wir da jetzt nicht so richtigen Ersatz haben. Nico Rieble, der auch links spielen könnte, aber halt jetzt nicht so einen guten Offensivdrang hat, der ist auch verletzt. Von daher sind wir so links gerade jetzt ein bisschen schlecht aufgestellt. Ansonsten sind eigentlich alle da und auch Vukotic hat jetzt auch seit 2 Spielen, ist er bei 9 gelben Karten stehen geblieben. Also er ist jetzt zumindest fürs letzte Ligaspiel noch einsatzbereit. Ob er dann in einem eventuellen Relegationsspiel dann vielleicht noch fehlt, das werden wir dann am Sonntag dann sehen. Aber ja, also ich sag mal, bis auf Günther haben wir eigentlich schon unseren bestmöglichen Kader am Start. In welcher Form sie alle sind, ist jetzt noch die andere Frage. Lee und Betzner, so die beiden offensiven Mittelfeldspieler, waren jetzt auch nicht so überragend in Form. Ja.
Und auch ein bisschen angeschlagen. Also Lee zumindest hatte ja irgendwie Rücken.
Ja, stimmt.
Deshalb hat er gegen Braunschweig nicht angefangen. Aber im Prinzip, genau, Günther auf links fehlt und der Rest ist zu vernachlässigen von den fehlenden Spielern. Und wäre natürlich super, wenn wir in die Relegation kommen, denn Vukotic dann eben nicht gesperrt ist in der Relegation.
Okay. Dann
Ich glaube, Carstens war noch.
Stimmt. Der hatte eine Zahn-OP jetzt kurzfristig. Weiß nicht, wie lange das dauert, bis er wieder spielen kann.
Der will nur nicht gegen seinen Ex-Verein spielen.
Ich glaube, das wird er sehr gerne, ja. Aber momentan ist er eher so tatsächlich ein bisschen hinten dran. Also jetzt nicht in der ersten Elf. Ja.
Genau. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Tipps. Und jetzt, ich werde den jetzt anonymisieren aus unserer VDS-NDS-Runde. Die Aussage ist: Wir verlieren in Wiesbaden und Kiel verliert in Hannover. Und somit ist einem geholfen in dem Sinne.
Das wäre euer Wunschszenario, ja. Damit könnte ich natürlich gut leben, ja.
Das wurde auch wurde auch kommentiert mit, wäre schön, aber ich möchte mich nicht drauf verlassen können. So, ich glaube, alles, die Jungs sind heiß, diese Meisterschale zu holen. Was macht euch denn doch zuversichtlich, dass ihr gegen uns die notwendigen Punkte holt?
Nicht viel. Gott, also tatsächlich ist meine größere Hoffnung, dass Paderborn nicht in Rostock verliert. Und Rostock, also unentschieden können sie spielen, ja. Torfeld, also wir sind einen Punkt vor und das deutlich bessere Torverhältnis, genau. Von daher können sie meinetwegen unentschieden spielen, das wird uns noch reichen, aber ich habe tatsächlich jetzt keine große Hoffnung, es sei denn, ihr kommt ja wirklich da mit 11 Alkoholleichen an, also das glaube ich auch nicht.
Hast du die Videos gesehen?
Naja, gut, jetzt ist auch erst Dienstag, ne? Also bis Sonntag ist ja noch ein bisschen Zeit.
Weißt du, einmal saufen macht ihr die ganze Woche Arbeit kaputt.
Also das Einzige, was mir jetzt letztlich Hoffnung macht, ist, wenn du das so erzählst, dass das heute und vielleicht auch morgen noch ein bisschen weitergeht. Ich denke mal, morgen dürfte dann Schluss sein, spätestens. Und dass eben, dass wir dann euch in der zweiten Halbzeit kaputt rennen. Irgendwie so. Ja, und dass dann irgendein Ding, wir brauchen halt dann auch mal ein bisschen Glück, dass irgendein abgefälschtes Ding reingeht, dass, keine Ahnung, ihr dürft auf keinen Fall früh in Führung gehen, weil mehr wie ein Tor schießen wir selten. Mhm. Und wenn jetzt der Knoten platzt und wir schießen da drei Tore, gerne, dann können sich auch gerne alle Rostocker beschweren. Aber
das ist mir so egal.
Also, das ist schön zu hören und mir geht's genauso. Die dürfen sich ja auch nicht beschweren. Aber ja, also bei mir ist fast so die Einstellung, klar, Relegation würde ich jetzt irgendwie auch gerne haben, aber so bei mir ist so gerade, wenn wir jetzt nicht absteigen, steigen wir nächstes Jahr ab. Und die Runde wird dann auch nicht besser. Also ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da auch zu negativ. Ich tendiere dazu, das zu sein. Hoffnung, wie gesagt, dass ihr halt nicht richtig fit seid. Mhm. Und dass wir euch da, dass ihr eben da kein glückliches Tor macht. Und wir dann aber halt vorne mal einen Standard nutzen, der dann auch zählt. Und ja, einfach in der zweiten Halbzeit mehr Körner haben und ihr dann eben nicht nachlegen könnt und wir das.
Wir nehmen auch einen verschüsselten Elfmeter übrigens. Ne? Also falls da irgendwie einer von den Verteidigern vielleicht einfach mal so eine halbe Sekunde zu spät kommt oder so.
Ja, die haben schon gegen Osnabrück geübt.
Ja.
Ne? Sagen wir es mal so. Super, okay. Ja, das klingt alles so ein bisschen frustrierend.
Ja, sorry.
Nee, aber ich
Der Plan bei der letzten Folge jetzt vor der Winterpause war ja eigentlich, dass wir beide schon durch sind zu diesem Zeitpunkt. Ne? Ja, bei euch hat es immerhin geklappt.
Ja, aber auch echt so.
Naja.
Gegen Osnabrück natürlich nicht, aber man hätte ja auch mal. Ach, egal. Wir sind aufgestiegen. So,
Glückwunsch übrigens dazu. Wir haben noch gar nicht gratuliert.
Ach, vielen Dank. Ja. So, jetzt mache ich auch den Kotau. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Micha, Entschuldigung, dass wir eine Viertelstunde überzogen haben. Und die Zeit, dann sage ich nochmal extra Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und wie das immer in meiner Folge ist, und damit seid ihr, werdet jetzt leider überrascht werden, die letzten Worte der Folge gehören euch. Viel Spaß.
Viel Erfolg. Daumen sind gedrückt für Liga 1.
Genau, viel Erfolg und ich hoffe, eure Mannschaft lässt sich schön hängen und wir können das Ding irgendwie ziehen.
Alles klar, Dankeschön und tschüss.
Ciao, ciao.
Tschö.